Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Die Stimmung in Chur unter den Drogensüchtigen, die ist wacker angespannt wegen der Crack-Epidemie. Dabei überrascht nicht wirklich, dass sich die Stadt Chur schweizweit zu einer Crack-Hochburg im negativen Sinn aufgeschafft hat. Reaktionen darauf und wie Chur aus dem Elend könnte rauskommen, jetzt gerade im Infomagazin und auch in der Sendung. Einmal mehr der touristische Ausweichverkehr. Noch gibt es wenigstens aus der Politik, was auch nicht wirklich überraschend tut, keine Lösungen zu diesen Verkehrskollaps. Weitere Themen sind die RSO-Wochenserie zum Thema Hilfe für Familien mit sterbenskranken Kind und die Wahlen in Chur. Wer gewinnt das Duell um das Amt vom Chur-Stadtpräsident? Der Patrick De Giacomi, SP, gegen der Hans-Martin Mäuli, FDP. Wer verspricht mehr als der andere? Versprechen oder Visionen, die dann eh klammheimlich nicht eingehalten werden können? Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag am 18. Juni in der Redaktion. Der Martin De Plazes, einen guten Abend. Crack, eine Droge, die Grundlage ist Kokain. Crack fährt gerade ein, und zwar heftig, wirkt also sofort und hat ein enormes Suchtpotenzial. Und es gibt immer mehr Dealer, die Crack fixfertig anbieten, so dass die Suchtkranken die Drogen, Kokain und Natron, nicht mühsam aufkochen müssen. Die Suchtkommission vom Bund, der verlangt jetzt Massnahmen, um den negativen Höhenflug von Crack zum Stoppen zu kriegen. Im Fokus auch die Stadt Chur, die Bündner Kantonshauptstadt, ist nämlich auf einer Rangliste unter der Schweizer Städte so weit vorne, wie es gerne nicht würden sie, Carina Melcher berichtet.
In Chur wird am zweitmeisten Crack in der Schweiz konsumiert. In einer Untersuchung vom Bund, die das Abwasser in 10 Schweizer Städten auf Crack getestet hat, liegt die Kantonshauptstadt hinter Lausanne auf dem zweiten Platz. Für den Churer Stadtrat Patrick De Giacomi ist das Ergebnis dieser Untersuchung keine Überraschung.
Wir sind schon vor einiger Zeit aufmerksam gemacht worden auf die Abwassermessungen und haben darum das auch mitverfolgt. Und wenn man so ja, landläufig sagt, dass Chur eine der grössten offenen Drogenszenen in der Schweiz hat, ja, tut das leider korrespondieren mit dem Eindruck, den man hat.
Auch in der nationalen Politik wird das Problem diskutiert. Die Suchtkommission vom Bund hat sogar eine kontrollierte Abgabe von Kokain auf den Tisch gebracht. Der Schritt hat bis jetzt noch kein Land auf der Welt gemacht. Die Stadt Chur unterstütze diese Idee grundsätzlich, meint Patrick De Giacomi.
Ganz wichtig ist, dass man das gleich wissenschaftlich fundiert macht, wie man das damals mit der Heroinabgabe gemacht hat. Und von Chur her wären wir einfach interessiert, allenfalls auch wenn es einen Pilot gibt, grundsätzlich, weil wir versprechen uns natürlich einiges von einer kontrollierten Abgabe, wie das damals ja beim Heroin-Situation dramatisch zum Positiven verändert hat.
Ein bisschen kritischer sieht Margrit Meier so eine kontrollierte Abgabe von Kokain. Sie ist Leiterin vom Churer Ambulatorium Neumühli von der psychiatrischen Dienst Graubünden. Im Ambulatorium werden drogenabhängige Menschen begleitet. Heroinsüchtige zum Beispiel kriegen dort eine Ersatzbehandlung mit Methadon. Ich habe mit Margrit Meier über das Drogenproblem in Chur und über mögliche Lösungen geredet. Sie sagt, dass sich vor allem die Szene rund um Kokain recht verändert hat in den letzten Jahren.
Also so im 17. hat man erste Anzeichen gesehen, dass Kokain wiederum viel mehr konsumiert wird von verschiedenen Leuten, also aus allen sozialen Schichten. Bereits Mitte 2018 haben wir dort festgestellt, dass wir mehr Patienten wiederum bekommen, die kokainpositiv sind und seit ungefähr 2 oder 3 Jahren auch das Crack, also wo man mit Bachpulver oder Natron zubereitet tut, das Kokain aufkochen tut.
Die Suchtkommission vom Bund, oder es gibt Stimmen in der Suchtkommission vom Bund, die eine kontrollierte Abgabe von Kokain fordern, analog mit Methadon bei den heroinsüchtigen Menschen. Teilen Sie diese Forderung?
Ich glaube, wir müssen dort ein bisschen heranschauen, wie machen wir das denn, oder? Ich habe gestern mit Sven darüber geredet, der selber in einer Kokainabhängigkeit war, wo mir die Person einfach sagt, es ist mega schwierig, Kokain überhaupt kontrolliert abzugeben, weil sie ja so gierig macht. Oder? Man braucht immer wieder das Nächste. Ich glaube, dass es Sinn machen tut, mit einer sehr marginalisierten Personengruppe, mit einer kleinen Personengruppe, dass man dort gewisse Projekte mal starten täte, dass man schauen täte, kann man dort auch in Kombination vielleicht mit Amphetamin oder Methamphetamin, kann man dort irgendwie etwas bewerkstelligen, dass den Leuten tatsächlich besser geht. Für mich muss das aber ganz eine kleine Personengruppe sein, wo man das erste Mal die ersten Erfahrungen sammelt.
Was die Suchtkommission auch thematisiert hat, die Frage ist aufgekommen, soll man Kokain legalisieren? Was halten Sie von dem?
Die ganze Geschichte mit der Entkriminalisierung, also es geht ja auch darum, die Eidgenössische Drogenkommission oder ein Teil Leute aus der Eidgenössischen Drogenkommission fordern auch die Entkriminalisierung von sämtlichen Substanzen. Auch mit dem Argument natürlich, dass man dann den Drogenkartell eigentlich den Schnuff nimmt und dass der Schwarzmarkt weniger florieren tut. Ich glaube auch, dass wir wirklich in der Drogenpolitik, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen schauen, wo es hingehen soll. Und trotzdem einfach gerade mit der Forderung, sofort alles zu entkriminalisieren. Wir brauchen die Stimmen natürlich, damit wir vorwärts kommen. Aber dort bin ich auch eher zurückhaltend zu sagen, das muss man ganz genau hinschauen, nicht, dass wir Situationen bekommen, wie es zum Beispiel in Oregon ist, den Staaten, wo man alles entkriminalisiert hat und jetzt muss man wieder einen Schritt zurückgehen und alles wiederum verboten machen. Also dort müssen wir wie so ein Zwischending mit guten Gesetzgebungen müssen wir sicher diskutieren und finden.
Es gibt Hoffnungen, was die Entkriminalisierung anbelangt. Was könnten aber negative Effekte sein, wie Sie es gerade angesprochen haben?
Wenn wir zu geschwind dort reinschiessen und sagen, wir tun einfach ab sofort alles entkriminalisieren, dann wird das schwierig sein. Mit dem wird die Gesellschaft einfach nicht so klar kommen. Genau gleich, wie wenn wir jetzt merken, wie lange es geht, bis wir in einer Stadt wie Chur überhaupt zu einem Konsumraum kommen, wo die Forderungen schon über 5 Jahre eigentlich da sind. Also glaube ich, da müssen wir wirklich auch die Zeit lassen und jetzt mal dort schauen, wo die Probleme sind, wo Brennpunkte sind und anfangen mal die Feuerchen halt zu löschen.
Was unterscheidet kokainabhängige Menschen von heroinabhängigen Menschen?
Opiatabhängige Menschen lassen sich viel eher einbinden in eine Behandlung, sind auch bereit, irgendwo gewisse Verhaltensweisen anzuschauen und Veränderungen in Gang zu bringen. Und sie sind im Umgang sehr angenehm, eigentlich, dass man mit den Leuten sehr gut arbeiten kann. Kokain ist einfach eine Droge, die eine Unverbindlichkeit macht, also wo man die Leute viel weniger gut zu erreichen kommt, viel weniger gut in eine Behandlung einzubinden kommt. Und Kokain macht einfach enorm gierig, oder? Also kaum hat man etwas konsumiert, muss man schon wieder das Nächste haben.
Chur hat die grösste offene Drogenszene in der Schweiz. Warum ist die Problematik da so gross? Was machen andere Städte in der Schweiz anders als Chur?
Chur hat jetzt ganz einen wichtigen Schritt gemacht am 9. Juni, indem man den Konsumraum angenommen hat vom Stimmvolk. Das ist ein Pfeiler, der einfach gefehlt hat in Chur. Zudem werden wir sicher in den nächsten Jahren noch mehrere Massnahmen ergreifen müssen, wie eben die Zentralisierung der Kontakt- und Anlaufstelle. Und was man sicher auch muss, ist schauen, was machen wir mit Wohnraum, wo durch das Bandenweg fehlt.
Sind da andere Städte in der Schweiz schon früher erreicht, respektive hat das Chur wie ein bisschen verschlafen in den letzten Jahren?
Chur hat schon mal vor über 30 Jahren über ein sogenanntes Gassenhotel abgestimmt, hat das damals mal abgelehnt. Das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo ich mir im Nachhinein wünscht hätte, dass Chur schon dann Ja gesagt hätte. Andere Städte sind dort viel früher natürlich aufgesprungen. Wir haben in Bern bereits Anfang 90er Jahre die ersten Konsumräume eröffnet. Das ist im Prinzip etwas, wo man weiss, das ist sinnbringend, wenn man das macht und die Leute in Betreuung nimmt.
Ja, und um mehr gegen das Drogenproblem in Chur zu machen, hat das Ambulatorium Neumühle seit diesem Jahr ein zusätzliches Angebot. Schwerstabhängige Personen, die sich nicht an Strukturen halten können, kriegen niederschwellige Unterstützung im Ambulatorium. Wieder einmal ist einmal mehr vor kurzem im Bündner Grossrat der touristische Ausweichverkehr ein Ärgernis gewesen. Der Domademser SVP-Grossrat Ronny Kretli hat in seiner Anfrage an die Regierung darauf hingewiesen, dass gerade jetzt das Problem noch verschärft ist, weil der Abschnitt von der Autobahn A13 zwischen Rotenbrunnen und Reichenau nur einspurig befahrbar ist. Mit dem Resultat, dass es an gewissen Wochenenden einen Verkehrskollaps auf der Autobahn und auch der Kantonsstrasse gibt, was gerade für die Blaulichtorganisationen nur schwer zum Handeln ist, so dass die rechtzeitig am Einsatzort sind. Verschiedene Massnahmen sind die letzten 2 Jahre getestet worden, haben aber kaum etwas genützt, hat der Churer SVP-Grossrat Jan Koch betont.
Die Massnahmen zeigen bis jetzt nicht die gewünschte Wirkung. Ich möchte aber noch auf ein Thema eingehen, und zwar die unterschiedlichen Massnahmen Nord- und Südportal des San Bernardinos, und dies aus eigener Erfahrung.
Und dann hat der Grossrat Jan Koch aus seinem Leben erzählt, konkret vom 2. Juni, wo er von Norditalien auf dem Highway war.
Ausfahrt 37, Lo Stallo, Kanton Graubünden. Die Autobahn beginnt sich zurückzustauen. Man sieht auf der Autobahn ein Triopan, angeschrieben mit Polizei, ein Auto eines privaten Sicherheitsdienstes, eine Person ebenfalls dieses privaten Sicherheitsdienst, welche konsequent alle Autos ohne Bündner Nummernschild zurück auf die Autobahn weist. Dann über die Moesa Richtung Hauptstraße an der Kreuzung Stradon, 3 Triopane und Verkehrskegel, wieder ein Auto dieses privaten Sicherheitsdienst mit einer Person dazu, welche erneut konsequent alle Autos von Nord nach Süd, egal auf welcher Achse sie kommen, zurück auf die Autobahn in den Stau schickt, wenn sie nicht ein Bündner Nummernschild haben. Freie Fahrt für freie Bündner, alle anderen zurück auf die Autobahn.
Ja, und dann sechs durch den San Bernardino-Tunnel gegangen und dann sei fertig sie mit Lustig.
Ausfahrten frei, nicht kontrolliert, nicht nur für freie Bündner, sondern eben für alle. Keine Kontrolle, keine Massnahmen.
Ja, und dann sind sie in der Region Reichenau angekommen. Und von dort hat Jan Koch diese Episode erzählt.
Vor uns ein doppelstöckiger Bus mit tschechischem Kennzeichen versucht sich unter der Bahnbrücke beim Hasenacker durchzuquetschen, übt 10 Minuten, bis er irgendwann entnervt aufgeben muss und retour zurück auf die Hauptstraße und dann wieder in die Autobahn einbiegen muss. Und die große Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, der das selbst erlebt: Warum ist die Nordseite des Portales nicht dasselbe wie die Südseite im selben Kanton?
Auf das aber hat sich der Mitte-Grossrat und Gemeindepräsident von Rezüns, Reto Löpfe, auch geäussert. Und zwar, dass es doch für beide Fahrrichtungen möglich sein müsse, um nur die von der Autobahn rausfahren zu lassen, wo das auch müssen.
Wenn es auf die eine Seite funktionieren kann, dann kann es auch auf die andere Seite funktionieren. Was ich aber auch feststellen muss, die Situation Nord nach Süd, vom Kreisel Chur Süd weg, über Domadems ist auch nach wie vor nicht gut.
Die Regierungsrätin Carmelia Meissen, sie hat dann argumentiert, dass das Problem im Norden und im Süden vom San Bernardino unterschiedlich müsse angegangen werden.
Die Art des Verkehrs ist im Norden nicht dieselbe wie im Süden des San Bernardino. Wir haben im Norden, im Rheintal, an diesen Spitzentagen beim Verkehr ist es nur 40% des Verkehrs ist Transitverkehr. Also Verkehr, der in Mainfeld, in den Kanton Graubünden reinkommt, durch den San Bernardino-Tunnel geht und dann im Misox unten wieder ins Tessin geht. Nur 40%. 60% ist Ziel-Quellverkehr. Das ist Verkehr, den wir selber produzieren, innerbündnerischer Verkehr. Es ist aber auch Ziel-Quellverkehr von Gästen, die irgendwo im Norden in die Tourismusdestinationen gehen. In die Lenzerheide, Flims Lags, ins Oberengadin.
Auch im Norden, so die Regierungsrätin Carmelie Meissen, hat man vor 2 Jahren probiert, um den Verkehr zu triagieren, mit mäßigem Erfolg.
Man hat auch im Norden im 2022 den Versuch der Triagierung gemacht. Genau das, was im Misox gemacht wurde, nicht ganz genau. Man musste nämlich jedes Auto anhalten und befragen, wo ist Ihr Reiseziel, weil eben im Norden 60% irgendwo im Kanton bleibt. Im Süden kann man einfach durchwinken und diese Triagierung machen, aufgrund des Kennzeichens, im Norden nicht. Was war die Konsequenz oder die Erfahrung? Es hat zum Teil längere Diskussionen gegeben, das hat das dazu geführt, dass danach sich wieder neue Staus gebildet haben, weil die Autos gewartet hat. Man musste diesen Versuch leider abbrechen, weil er so nicht funktioniert hat.
Und Carmelie Meissen, sie hat im Parlament auch betont, dass es heikel sei, zum Fahrzeug, wo keine Bündnernummer haben, zurück auf die Autobahn zu schicken.
Zudem platziere ich den Hinweis, dass diese Massnahme im Misox rechtlich etwas im Graubereich ist. Wenn da irgendjemand mal kommt und sich dagegen wehren würde, dann würde das das Ende dieser Massnahme im Misox bedeuten.
Ja, und auf das aber hat der Domad Emser, SVP-Grossrat Ronny Kretli, kontert.
Ja, ich möchte noch kurz Bezug nehmen auf das Recht zu den Massnahmen im Süden. Ich möchte dann sehen, wie es rechtlich aussieht, wenn der Rettungsdienst nicht rechtzeitig bei einem Unfallort ist und es dann zu einem möglichen Todesfall kommen kann durch den Stau. Ich denke, diese Ansicht ist sicher auch noch zu berücksichtigen.
Das Stauproblem beziehungsweise der touristische Ausweichverkehr ist nach dieser Debatte im Parlament noch lange nicht ausgestanden. So überlegt sich der Grossrat Ronny Kretli, ob er nächstens zum Thema einen Auftrag im Grossrat einbringen tut.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Es ist präzise 5,5 Minuten ab 5:30. Am 30. Juni kommt aus, wer in Chur der neue Stadtpräsident sein wird. Im Duell für das Amt als Stadt-B von der Bündner Kantonshauptstadt sind noch 2 Kandidaten, der Sozialdemokrat Patrick De Giacomi und der Freisinnig Hans-Martin Mäuli. Wählen was versprechen dort und wählen seine Schwerpunkte wo setzen dort, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
Die Zusammensetzung vom neuen Churer Stadtrat ist bekannt. Ab 2025 sind das der bisherige Patrick De Giacomi von der SP und neu der Hans-Martin Mäuli von der FDP sowie auch neu der Simon Gredig von der Grünen Freiliste. Ein Novum hat es gegeben. Mit der Sandra Meissen ist das allererste Mal ein amtierendes Mitglied aus dem Stadtrat abgewählt worden. Somit ist Mitte-Politikerin aus dem Rennen um das Stadtpräsidium draussen. Und weil keiner von den anderen Kandidaten das absolute Mehr erreicht hat, braucht es einen zweiten Wahlgang. Der Patrick De Giacomi erklärt, warum er der neue Churer Stadtpräsident werden will.
Ja, ich bin jetzt seit gut 8 Jahren Stadtrat. Ich habe einen Haufen Projekte vorantrieben, umgesetzt. Ich habe Probleme geerbt und Lösungen gebracht. Und ich glaube, im Stadtrat oder als Stadtpräsident ist es vor allem wichtig, dass man auf der einen Seite politische Prozesse erfolgreich vorantreiben kann und dass man da eine gewisse Gesamtverantwortung im Stadtrat übernimmt und auf der anderen Seite, dass man auch so ein bisschen Hüter ist, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht.
Er hat in diesen 8 Jahren gezeigt, dass er das könne. Sein Departement hat er im Griff und es herrscht ein positiver Spirit.
Ich habe Lust, um in den letzten 4 Jahren noch einen Gang aufzuschalten und ich biete das an der Bevölkerung, das, was ich kann, das, was ich bin, jetzt zum neuen Stadtpräsident einzusetzen.
Der SP-Politiker wäre nur für 4 Jahre Stadt-B von Chur, weil er mit seinen 8 Jahren im Stadtrat die Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren erreichen würde. Neu im Stadtrat ist der Hans-Martin Mäuli von der FDP. Er hat vor allem 2 Sachen, die ihm wichtig sind.
Führen in Teams, Zusammenarbeit in Teams. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat man jetzt auch gesehen in der letzten Zeit, dass das so nicht funktioniert hat. Und das ist ganz wichtig. Wir haben eine Vorbildfunktion. Uns muss es anliegen, dass wir zusammen arbeiten, zusammen im Team. Und das gibt nachher auch eine Ausstrahlung auf die Mitarbeitenden und auch auf die Bevölkerung.
Der zweite Punkt sei, dass er das Amt 12 Jahre lang machen könne und nicht nur 4 Jahre wie seine Kontrahenten.
Und ich denke, da geht es auch darum, ich habe das gesagt, unter der nachhaltigen Verlässlichkeit. Es geht, ich habe länger Zeit, ich bin verlässlich und ich denke, das wird ich nutzen für die Stadtkur.
Er hätte den Vorteil, dass er unvoreingenommen in das Amt käme, weil er auch neu im Stadtrat sei. Und er sei nicht nur departementsorientiert.
Wir müssen Lösungen haben für die anstehenden Probleme, kurz-, mittel-, langfristig. Wir müssen hier Lösungen haben über das Departement raus. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen als Team sehr gut zusammenarbeiten. Sie werden das sehen an der Fußball-EM. Die werden Erfolg haben. Nicht nur, wo die besten Spieler haben, sondern wo am besten im Team zusammenarbeiten. Da werde ich mich einsetzen.
Sind Mitstreiter der Patrick De Giacomo jetzt schon Ideen, wie und was er als Stadtpräsident machen und ändern würde? Es gäbe ja statt Kurs schon Sachen, die ihm nicht gefallen.
Zum Beispiel haben wir keine Vision bis jetzt, kein Leitbild, kein Legislaturziel. Aber es gibt auch Sachen im öffentlichen Raum, wenn ich mich so in der Stadt bewege, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel in der Chur West, die Situation dort beim Einkaufszentrum. Also wenn man dort als Fußgänger oder mit dem Velo kommt, das ist, dort will man einfach nicht lange bleiben. Und ich habe eine andere Vorstellung von ich sage, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Also man soll sich wohlfühlen.
Aber auch der Hans-Martin Mäuli hat schon konkretere Visionen.
Ich denke, es sind drei Sachen. Das eine ist die sichere Stadt, dann die lebendige Stadt und mehr Wohnraum. Wichtig ist für mich, eine sichere Stadt und eine lebendige Stadt dürfen sich nicht ausschliessen. Eine sichere Stadt ist für mich wichtig, dass sich die Leute hier in der Stadt sicher fühlen. Das ist vor allem in dem Quartier um den Bahnhof herum. Oder dann auch beim neuen Konsumraum.
Das sei für die Leute in Chur wichtig, wie er in vielen Gesprächen herausgehört hätte. Genauso wie der bezahlbare Wohnraum. Ansätze von Hans-Martin Mäuli wären hier zum Baubewilligungen beschleunigen, Bürokratie abbauen und weniger Auflagen geben. Der Patrick De Giacomo sieht auch sehr grossen Handlungsbedarf für die Bündner Kantonshauptstadt.
Ich glaube, viel Bauen allein löst das Problem, das wir haben beim Wohnraum nicht. Wir müssen schauen, dass die Wohnungen auch bezahlbar sind. Und dafür haben wir eine Reihe von Instrumenten. Wir können auf der einen Seite Boden kaufen, als Stadt oder auch die städtische Wohnbaugenossenschaft. Wir können die Boden auch abgeben, über Baurecht, wo wir vergeben. Und dort kann man Auflagen machen, respektive dort kann man Vergünstigungsfaktoren reinnehmen.
Auch im Raumplanungsbereich können wir unter anderem noch viel rausholen.
Das Wichtigste ist aber, wir müssen eine Analyse machen, eine Wohnraumanalyse. Und auf dem müssen wir nachher eine Wohnraumstrategie aufbauen. Davos hat es gemacht. Wenn Davos das kann, können wir das auch.
Die Probleme werden von beiden Kandidaten gesehen. Die Visionen sind auch bei beiden Nummern. Warum der Hans-Martin Mäuli der bessere Stadtpräsident wäre?
Weil ich noch 12 Jahre Zeit habe. Ich habe länger Zeit zum Gestalten. Und ich bin mir gewöhnt, in Team zu arbeiten und Team zusammenzuarbeiten. Ist für mich wichtig. Zudem denke ich, bin ich auch eine sehr verlässliche Person.
Oder warum es Tochter Patrick De Giacomo sein sollte?
Ja, bei mir weiss die Bevölkerung, was sie hat. Ich kann Stadtrat, ich kann auch einen Beitrag leisten ans Gesamte und ich kann führen im politischen Kontext, ich kann politische Projekte vorantreiben und Mehrheiten überparteilich finden.
Am 30. Juni kommt dann aus, wer von diesen zwei Kandidaten der neue Churer Stadtpräsident wird.
Ja, und sicher ist aber, dass der Stadtrat, der ab Januar linksgrün dominiert ist, einem mehrheitlich bürgerlichen Parlament gegenübersteht. Und diese Konstellation, die könnte gerade im Bereich von Anliegen zur Umweltverkehr oder auch sozialen Anliegen zu Pattsituationen führen. Gewählt wird der Kurstappi am 30. Juni. Eltern von sterbenskranken Kindern laufen häufig am Limit. Sie sind immer dran und Pause gibt es so gut wie nie. Ausser sie haben Glück und es kommt jemand zum Helfen, Unterstützen und Entlasten. Mit einer freiwilligen Helferin hier im Kanton Graubünden hat Christine Schmid geredet.
Die einen kennen sie, weil sie im Vorstand vom Unihockey-Club Alligator Malanz hockt. Die anderen, weil sie die Mama ist von der Annik Kählin. Wieder andere kennen sie, weil sie Yogastunden zu Grüsch gibt. Aber nur die wenigsten Menschen dürften sie kennen, weil sie ihnen mit sterbenskranken Kindern hilft. Tanja Kählin. Seit gut 7 Jahren ist sie freiwillige Helferin bei der Stiftung Propalium, die Familien mit schwerstkranken Kindern entlastet und unterstützt.
Mein Mann hat am Anfang gefunden, als ich gesagt habe, ich mache so etwas, die Ausbildung. Ja. Ich fand, oh nein, dann hörst du nachher jeden Abend daheim, weil ich so ein bisschen ächender, so mitfühlende und so sentimentale bin. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Aber es ist schon so, es beschäftigt einem etwas mehr und etwas weniger. Aber ich glaube, das ist ja auch gut.
Nicht nur der Mann von der Tanja Kählin war am Anfang skeptisch, dass sie eine Ausbildung machen möchte, um Familien in so schweren Situationen zu unterstützen. Auch die Stiftung Propalium, die diesen Kurs anbietet, war nicht wirklich begeistert.
Ich habe gefunden, oh, das ist, das will ich machen, die Schulung will ich machen. Propalium hat dann aber gefunden, oh nein, aus dem Bündnerland und wir sind da zu alt. Eigentlich kannst du die Ausbildung gar nicht machen, weil wir haben keinen Job verdient. Ich habe einfach gefunden, da bin ich jetzt hartnäckig, ich mache die Ausbildung.
Und das ist der richtige Weg für Tanja Kählin. Seit gut 7 Jahren begleitet sie Familien mit Kindern, die eine lebenslimitierende Erkrankung haben. Jetzt gerade eine Familie im Kanton Graubünden, eine im Kanton Glarus und eine im Kanton St. Gallen.
Es gibt auch natürlich dann auf, sagen Sie mal, auf der seelischen Basis ganz viel. Also ich bin dann auch ganz früh daheim, weil ich weiss, ich konnte etwas helfen, jemanden unterstützen, wo es einfach nicht so gut hat, wo es schwieriger hat. Und ich finde, das gibt für mich ganz eine grosse Genugtuung. Und das Verrückte oder das Schöne, wie auch immer, ist eigentlich, wenn man dann so vor so einer Familie heimgeht, wenn ich dann merke, hey, eigentlich habe ich ja so ein schönes Leben, wenn ich jemand jemals fühle, oh, jetzt läuft es nicht gut, das Herz oder es ist irgendetwas, denke ich, eigentlich mein ein kleines Problem, wenn die Gesundheit einfach
in der Ostschweiz gibt es ganz viele Organisationen und Stiftungen, die sich für einen guten Zweck einsetzen, wo man also könnte helfen könnte. Trotzdem hat sich Tanja Kählin für Propalium entschieden. Und zwar ganz bewusst. Sie ist gelernte Primarlehrerin und hat Kinder auch gern, wie sie sagt. Also hat sie etwas mit Kindern machen. Und zwar ganz konkret im Zusammenhang mit dem Tod.
Ich finde eigentlich eben auch das Thema Tod, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber noch recht spannend. Und mir ist bewusst worden, wir haben selber ein Kind, wo, es war eine Todgeburt gewesen, und dann habe ich einfach gefunden, mit jeder Geburt schenkst du auch einen Tod. Also es ist mir dort so bewusst worden. Und wir feiern das Leben, wir feiern Geburten, sind happy. Aber ich finde, eigentlich zu jeder Geburt schenkst du aber wirklich auch den Tod. Und er gehört einfach auch dazu.
Wo sie dann die Stiftung Propalium entdeckt hat, sei für sie klar gewesen, dass sie dort mitmachen will. Es hat auch keinen Grund gegeben, warum sie das nicht machen sollte, erzählt sie.
Mir geht es so gut, uns geht es als Familie so gut. Und ich habe das Glück, ich muss nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Dann habe ich gefunden, hey, es geht nicht allen so gut im Leben, dann gebe ich doch etwas zurück. In denen, die es im Moment oder über längere Zeit nicht so gut haben.
Jetzt besucht Tanja Kählin also Familie mit einem schweren Schicksal. Sie redet mit den Mamis und den Papis, sie spielt mit den kranken Kindern und ihren Geschwistern, sie begleitet Familie auf Ausflüge oder macht auch daheim etwas mit ihnen. Wie backen oder basteln. Das sind die schönen Momente und es gäbe auch durchaus lustige Erlebnisse. Die Schattenseite, die gibt es aber auch.
Man leidet schon mit, wenn man sieht, oh, es ist vielleicht wieder so ein Schub, wo es nicht so gut geht. Oder die Familie ganz einfach die ganz am Anschlag ist. Und das sind die halt wirklich oft. Und was ich mir auch ganz bewusst haben werden müssen, ist, ich bin zwar ein Teil von der Familie, stelle mir das immer so wie ein Feuerwehrnetz vor, so ein Auffangnetz. Ich bin eine, die hebt an dem Netz, aber es braucht noch ganz viel, weil jemand hat das Gefühl, jetzt kann ich noch mehr, weil dann kann ich noch mehr helfen. Ich kann allein kann ich die Familie nicht nur unterstützen und stemmen. Das geht aber nicht. Also es braucht wirklich ganz viele helfende Hände.
Das hat sich Tanja Kählin immer wieder müssen vor Augen führen, dass sie allein nicht die Retterin sein kann, wenn eine Familie in einer Krise steckt. An so schweren Tagen hat sie sich auch schon gefragt, ob sie nicht aufhören will und hat sich trotzdem immer wieder entschieden, weiterzumachen.
Christine Schmid hat berichtet, und genau derartig freiwillige Helferinnen und Helfer wie Tanja Kählin ist, sucht Stiftung Propalium. Denn es gibt noch immer Familien, die auf der Warteliste stehen, auch bei uns im Kanton Graubünden, weil es zu wenig Leute gibt, die helfen können. Dazu dann mehr morgen im dritten Teil der RSO-Wochenserie «Hilfe für Familien mit sterbenskranken Kind». Musik. Und es ist 12 Minuten vor 6 und damit ist es das gewesen. Das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Dienstag am 18. Juni. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Mittwoch wie gewohnt, ab 4:15 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon sei für heute auf Wiederhören der Martin De Platzes. Einen guten Abend. Tocken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.